Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Temperatur und Taktik, dem Podcast, in dem wir darüber sprechen, wie ein gutes Leben auch während Krisen möglich ist. Mein Name ist Andrea Nakolns, ich bin Ärztin und Beraterin für gesundheitsbezogene Klimaanpassung und beschäftige mich außerdem mit allen Krisen, die so auf uns zukommen und wie wir damit bestmöglich umgehen. Heute habe ich eine Gästin, auf die ich mich wahnsinnig freue. Ich bin nämlich bei Cardus e.V. zu Gast. Und Cardus e.V. kenne ich oder habe ich das erste Mal von gehört, vor 10 Jahren ungefähr, als mein geschätzter Kollege Lutz, mit dem ich im Unfallkrankenhaus in Berlin in der Anästhesie zusammengearbeitet habe, mir erzählt hat, dass sein bester Freund eine NGO gründet, die so ja, Transporter umbaut und mit denen einfach jetzt mal in Irak fahren wird, weil jemand muss es ja tun. Und daraus ist jetzt was richtig Großes geworden und das finde ich total abgefahren und freue mich sehr, dass du da bist, liebe Annalea. Annalea Göhl ist Leiterin Training und Education und koordiniert das Wellbeing-Projekt hier bei Cardus. Vielleicht hört ihr im Hintergrund es ein bisschen rauschen. Wir sitzen hier in Berlin, was ist das, Kreuzberg?
Friedrichshain.
Friedrichshain an der Spree unter der S-Bahn. Das heißt, ihr werdet es ab und zu mal rauschen hören, das tut mir leid. Aber jetzt zurück zu dir. Hallo Annalea.
Hallo Andrea, danke dir.
Willst du einmal sagen, also was führt dich denn dazu, jetzt hier zu arbeiten? Und genau, wer bist du eigentlich?
Ja, vielen Dank. Genau, ich bin Annalea und ich leite, wie du gesagt hast, das Training Education Department bei Cardus und koordiniere den Wellbeing-Bereich. Kurz zu Cardus, wie du schon gesagt hast, hat sich Cardus, ich glaube, mittlerweile vor 11 Jahren gegründet und ist dann mit einem sogenannten Mobile Hospital, also einem selbstgebauten mobilen Krankenhaus, in den Nordirak gereist, um dort medizinische Hilfe zu leisten, wo de facto dann wahrscheinlich auch schon über Jahre gar keine mehr stattgefunden hat und die vor Ort zu unterstützen. Und die Ideen wurden weitergesponnen und Cardus arbeitet mittlerweile seit 11 Jahren aktiv in Kriegsgebieten. Momentan sind wir in der Ukraine seit März 22 sogar auch schon, seit der Vollinvasion. Wir sind seit Februar 24 in Gaza und seit Januar diesen Jahres sind wir auch im Sudan. Cardus leistet vor Ort medizinische und technische Notfallhilfe, aber auch eben den Bereich Trainings. Deswegen komme ich so ein bisschen ins Spiel. Wir haben eigentlich seit der Gründung von Cardus auch immer dafür gesorgt, dass wir vor Ort auch Wissen weitergeben beziehungsweise auch Wissen mitbringen aus den Einsätzen und haben quasi als dritte Säule neben medizinisch-technisch immer auch diesen Trainingsbereich gehabt. Medizinische Trainings, technische Trainings und sind jetzt aber auch ganz aktiv dabei, psychosoziale Trainings, also psychosoziale Vorbereitungstrainings zu entwickeln und dann auch für unsere Einsatzkräfte aufzubereiten. Und das ist so ein bisschen meine Arbeit auch bei Cardus. Ich koordiniere sowohl die Trainings im Infield, die auch entwickelt werden von Mitarbeiterinnen von uns, aber auch viel von Volunteers, die uns zuarbeiten, die für uns Trainingsprojekte aufbereiten und dann auch teilweise diese Trainings selber umsetzen in den verschiedenen Einsatzorten. Aber auch hier vor Ort sind wir gerade dabei, also in Berlin, in einem kleinen Team eine Art Cardus Academy, den genauen Namen wissen wir noch nicht, aufzubauen, weil wir auch das Gefühl haben, dass das ganze Wissen, was wir aus unseren Einsätzen haben, immer so ein bisschen verschwindet, wenn wir nichts damit machen. Und unsere Idee ist momentan, das Wissen wirklich so aufzubereiten und zu digitalisieren, dass wir es möglichst vielen Menschen zugänglich machen. Dafür bereiten wir gerade eine Online-Lernplattform vor, wo dann wirklich zu verschiedenen Themen Trainings und Fortbildungen Open Source angeboten werden sollen.
Das ist ja super viel, das werden wir jetzt alles aufdröseln, aber ihr seht schon, Cardus ist einfach ein abgefahrener Verein. Ich kann es nicht anders sagen. Ich erzähle euch vielleicht mal kurz, wo wir hier sind. Ja? Ich habe ja gerade schon gesagt, wir sitzen unter der S-Bahn. Wer ab und zu in Berlin ist und S-Bahn fährt, wenn man ja vom Osten stadteinwärts fährt, sieht man auf der rechten Seite irgendwann so eine Brache, kurz vor der Janowitzbrücke und da stehen die Cardus-Autos, da kann man die sich von oben angucken. Da sind wir gerade und hier unter dieser S-Bahn gibt es so verschiedene Werkstätten. Ja, also und Annalea hat mir hier gerade alles gezeigt und es gibt hier Attrappen von Minen und Bomben. Babys, verletzte und verbrannte Babys, die man intubieren kann und ganz viel technisches Zeug, aber es sieht alles so ein bisschen, prototypisch aus. Also man sieht hier richtig, das wird hier einfach live gebaut und man kann eigentlich zugucken und das, ja, also es ist abgefallen. Ich kann euch sehr empfehlen, hierher zu kommen, aber du hast ja gesagt, ihr müsst umziehen, ne?
Also genau, wir suchen aktuell nach einem neuen Standort, weil wir auch sehr gewachsen sind, was natürlich ein bisschen die Folge der ganzen Krisen und Kriege dieser Welt auch mit sich bringt.
Und weil ihr gute Arbeit macht.
Und weil wir gute Arbeit machen, das auf jeden Fall auch. Genau, wir brauchen mehr Platz und am Holzmarkt soll noch mehr gentrifiziert werden und dementsprechend werden wir hier früher oder später die Tore schließen müssen, leider. Wir waren jetzt echt, ich glaube auch 8 Jahre schon, sind sind wir jetzt schon hier an der Spree am Holzmarkt und haben ja auch wirklich unseren Makerspace, ne, in dem wir, wie du schon gesagt hast, in dem wir auch unsere Prototypen bauen. Ne, nach wie vor sind wir unheimlich an diesem, hängen wir unheimlich an diesem DIY-Gedanken und an diesen Open-Source-Ideen und wollen das auch weiter fortführen, weil wir einfach glauben, dass das unheimlich viel, ja, unheimlich sinnvoll ist, weiterhin dafür zu sorgen, dass Zugänge zu technischen und medizinischen Material irgendwie möglicher gemacht werden muss, auch wenn finanzielle Mittel nicht zur Verfügung sind. Und das haben wir ja meistens in den Kriegs- und Krisengebieten, dass Menschen sehr wenig haben. Und da versuchen wir immer mit guten Ideen und natürlich auch ethischen Ansprüchen Angebote zu machen und ja, zumindest Ideen in die Länder auch zu bringen, um Dinge selbst zu bauen, selbst zu tun.
Und was genau, also du hast es jetzt schon gesagt, ne, ihr fahrt ja eigentlich dahin, wo es richtig wehtut, ne? Nordirak, wo es schon lange quasi keine Versorgung mehr gab. Ja. Gaza, da haben sich ja die anderen Hilfsorganisationen auch eher verabschiedet in letzter Zeit. Ukraine, Sudan, also keine Ahnung, für mich klingt es halt so wie da, wo es richtig wehtut. Mhm. Was macht ihr denn da dann vor Ort?
Genau, es hat sich so ein bisschen, leider ja so, nicht leider, also doch leider, es hat sich so entwickelt, dass Cardus in diese Kriegsgebiete gegangen sind. Die ursprüngliche Idee war ja mal in den Katastrophenschutz zu gehen und da mit innovativen Ideen reinzugehen. Kurz zur Geschichte, wir sind ja so ein bisschen aus dem subkulturellen Spektrum, also wir sind so ein bisschen gegründet, sagen wir immer, im Backstage der Fusion, diesem großen Festival, was immer in Lerz stattfindet. Und da war mal die Idee zu sagen, hey, ne, was wir hier an Infrastruktur schaffen können, was wir hier aus dem Nichts quasi, aus dem Boden stemmen, an Strom, an Wasserversorgung, an Technik, an Müllentsorgung, an medizinischer Versorgung etc., das müsste doch übertragbar sein. Und wir sind doch eine unheimlich große Szene mit unheimlich viel Wissen, unheimlich viel Skills. Das muss doch irgendwie auch an anderen Orten möglich sein. Das ist so ein bisschen die Gründungsidee gewesen. Und dann ist es relativ schnell passiert, dass wir dann in diese Nische Kriegsgebiete gerutscht sind und da mittlerweile auch in Deutschland wirklich so ein bisschen als Expertinnen gelten. Also wir werden auch befragt dann vom Auswärtigen Amt von RKI zu gewissen Situationen dann on ground, weil wir einfach die Leute sind, die meisten Erfahrungen in diesen Gebieten haben und die natürlich auch gerne weitergeben in der Hoffnung, dass sich Dinge auch ändern vor Ort.
Und das ist ja so, also ich war mal eine Zeit lang kurz davor mit Doctors Without Borders, Ärzte ohne Grenzen, in den Einsatz zu gehen. Das ist dann aus verschiedenen Gründen nicht passiert, aber das sind ja schon auch Gebiete, wo Ärzte ohne Grenzen dann weggegangen ist. Was unterscheidet euch da? Also auch ja mit dem Argument, es ist jetzt zu gefährlich so, und ihr macht das jetzt aber trotzdem.
Ich weiß gar nicht, ne, was genau die Grenzen dann bei Ärzte ohne Grenzen sind. Ich glaube, was bei uns einfach, ne, und ganz wichtig ist, wir schauen schon sehr, also wir haben eine sehr gute Safety and Security. Wir haben hier ein Department, die wirklich nichts anderes machen, außer zu schauen, wie können wir den Einsatz so sicher wie möglich gestalten in Ukraine, in Sudan und auch in Gaza. Und gleichzeitig machen wir etwas, was auch so ein bisschen, wo wir auch so ein bisschen reingerutscht sind, wir machen medizinische Evakuierungen. Das heißt, wir bringen Schwerverletzte von der Front zum Beispiel in der Ukraine und bringen die dann in umliegende Krankenhäuser. Und dazu braucht es natürlich spezialisierte Ärztinnen, Medizinerinnen, die wirklich diese Notfallversorgung mit Beatmung, Intubieren etc. dann auch können. Deswegen haben wir so ein bisschen andere Ausschreibungen. Also wir suchen ein wenig andere Leute als dann vielleicht bei MSF, also bei den Medizinern ohne Grenzen. Aber wir machen ja auch ganz viele andere Geschichten, wie halt diesen technischen Aufbau, wie halt Trainings, die wir anbieten. Dementsprechend schauen wir auch immer, was vor Ort gerade auch überhaupt möglich ist. In Gaza dürfen wir mittlerweile ja zum Beispiel auch Schwerverletzte aus Gaza evakuieren mit diesen Medivacs. Im Sudan beispielsweise sind wir noch gar nicht so richtig drin in der medizinischen Versorgung. Da sind wir gerade eher mit Fokus auf Trainings, ne, dass wir Menschen vor Ort ausbilden, medizinisch-technisch. Dort geben wir auch gerade Trainings zu Wasserfiltern zum Beispiel, aber auch Erste-Hilfe-Kurse. Und dementsprechend müssen wir auch immer so ein bisschen schauen, was funktioniert gerade vor Ort und bringen wir quasi das richtige Know-how mit den richtigen Menschen mit. Aber dadurch unterscheiden wir uns einfach auch von MSF und manchen anderen Organisationen, weil wir ein breites Spektrum haben, aber auch gewisse Spezialisierungen und Qualifikationen, die so gar nicht viel vorhanden sind.
Okay, und wie viele Leute sind das da aktuell?
Das ist ganz unterschiedlich. In Gaza müssen wir natürlich immer schauen, wie viele Leute können wir rein und wieder rausbringen. Das sind ja sehr spezielle Regelungen, die wir da mit der israelischen Regierung auch genau absprechen müssen. Und ich glaube, da sind wir gerade um die 10 internationalen, aber haben auch immer, und das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Punkt, wir haben auch immer lokale Angestellte, ne, sowohl als Fahrerin, aber auch medizinisches Personal oder technisches Personal, weil das natürlich zum einen ganz viel Wissen mitbringt und zum anderen natürlich auch schön ist, mit den Leuten vor Ort in Kontakt zu gehen und wirklich auch zu schauen, wo braucht es gerade welche Unterstützung und was macht hier überhaupt Sinn. Und das können wir natürlich als Leute, die von auswärts kommen, oft gar nicht so einschätzen wie dann die Menschen vor Ort.
Okay, und du hast jetzt gesagt, ihr braucht da ganz spezielle Fähigkeiten und genau, ihr trainiert ja auch die Menschen. Wie wird man denn, also wenn ich jetzt mich bei euch melde und sage, ich möchte jetzt gerne mal nach Gaza fahren. Was passiert denn dann?
Wir haben Ausschreibungen, wir haben gewisse Rollen, die wir in Gaza quasi für Menschen haben, die für uns in den Einsatz gehen möchten. Im medizinischen Bereich achten wir sehr genau darauf, was für Erfahrungen, was für Fortbildung, was für Wissen mitgebracht wird, weil wir dann natürlich auch diese ethischen Ansprüche maximal erfüllen wollen. Wir haben aber auch Möglichkeiten für Nichtmedizinerinnen. Wir haben Menschen aus der IT schon in Gaza im Einsatz gehabt, die vor Ort dann auch unheimlich viel an Strukturen schaffen können, damit wir auch Kommunikation oder auch so was wie Mappings, wie Offroad-Karten entwickeln können, damit wir dort die Evakuierung im Zweifelsfall vielleicht auch mal ohne Internetzugang durchziehen können. Wir haben immer HandwerkerInnen vor Ort, weil natürlich immer auch viel spontan kaputt geht und es immer gut ist, dann Menschen da zu haben, die sich schnell innovative Lösungen überlegen. Wir hatten das zum Beispiel im Nordirak, dass Sauerstoffflaschen und die Aufsätze zu den Schläuchen nicht miteinander kompatibel waren, kam aus verschiedenen Ländern. Man hat ja so sein Standard-Equipment dabei als europäische Organisation.
Sogar aus Berliner Krankenhäusern.
Ah ja.
Viele verschiedene Hersteller von vielen verschiedenen Dingen.
Ganz genau. Und in solchen Momenten ist es natürlich super, Menschen vor Ort zu haben, die schnell technische Lösungen finden. Und deswegen gucken wir auch immer, dass wir ein breites Spektrum an Menschen mit verschiedenen Backgrounds in die Einsätze schicken, wenn es möglich ist.
Ja. Und die melden sich jetzt also und dann dürfen die da einfach hin oder müssen alle durch ein Training durch?
Die müssen alle durch ein Training durch und kriegen hier natürlich auch ein großes Paket an sogenannten Briefings, also alles, was so interne Organisationsstrukturen und auch Protokolle angeht. Wir nennen das SOP, Standard Operation Practice. Das ist quasi so etwas wie ein Verhaltensprotokoll zu verschiedenen Fällen, die eintreffen können. Da geht es um Kommunikation, da geht es um Sicherheitsaspekte, da geht es um medizinische Einsätze, um Protokollierungen, um Umgang mit Medien etc. Und da kriegen die wirklich hier 1:1 ihre Briefings, bevor sie in Einsatz gehen. Was wir zusätzlich machen, ist, dass wir sogenannte Hostile Environment Awareness Trainings für unsere Einsatzkräfte geben.
Das heißt HEAT? Ich habe mich vorhin schon
gewundert. Das ist kurz,
was für ein lustiger
Heat.
Zufall.
Ja, genau, passt wieder zu Hitzeschutz.
Ja, genau.
Genau, das heißt HEAT abgekürzt und ist so ein gängiger Begriff. Und auf dem freien Markt gibt es auch unheimlich viele HEATs, die über Bundeswehr, Polizei etc. angeboten werden. Wir finden diese Angebote überhaupt nicht passend für unsere Einsatzkräfte. Wir trainieren in diesen Heats nicht, wie verhalte ich mich, wenn ich entführt werde und gefoltert. Das passiert oft in diesen Heats, die man so auf dem freien Markt
sieht. Genau. Das zu trainieren, aber ich erkenne
genau, das
total,
wird dann,
warum
wird dann
was
so wird dann so trainiert. Ich denke ja immer, wenn ich entführt werde, dann mache ich, was mir gesagt wird. Aber genau, kann man scheinbar auch trainieren oder denken, also sehen einige Leute so, dass man das auch trainieren kann. Was wir machen, unterscheidet sich massiv von diesen Heats, die ich gerade kurz beschrieben habe. Wir schicken unsere Einsatzkräfte in ein Szenario, in ein viertägiges und bedienen uns da so ein bisschen dem Live-Action-Roleplay, das heißt kurz LARP. Und für die Leute, die das nicht kennen, das sind erwachsene Menschen, die über Tage sich auch in Rollen gehen und dann zum Beispiel in einer Endzeitstadt leben oder in eine Zombie-Apokalypse.
Weißt du, wann ich das mal gehört habe? Ich habe eine Freundin. Die hat sowas, glaube ich, mal gemacht mit irgendwelchen Freunden.
Es gibt so Menschen,
die gesagt haben, hey, lass das doch mal machen. Und die waren dann irgendwo im Nirgendwo und es hat irgendwie geregnet und die haben Zombie-Apokalypse gespielt. Unsere Freundin hatte sich damals wirklich länger darüber Gedanken gemacht, ob sie das macht, ob das nicht völlig bekloppt ist. Und ich habe im Nachhinein, nachdem sie dann erzählt hat, was da passiert ist, gesagt so, ja, ist es. Ja, sowas so aus Spaß. Okay, aber wenn ihr das macht, no offense, jeder hat seine Hobbys. Aber genau, ihr macht es nicht als Hobby, sondern ihr trainiert quasi Einsatzkräfte.
Wir trainieren Einsatzkräfte und was uns dabei auch unterscheidet von den gängigen Heats, ist, dass wir versuchen, da so ein bisschen Kultursensibilität reinzubringen. Weil ihr könnt euch vorstellen, wie oft die bösen Menschen in solchen Heats dargestellt werden. Das hatte oft ganz rassistische Komponenten, das hat sehr klassistische Komponenten. Und da wollen wir uns so ein bisschen, also da wollen wir so ein bisschen humoristisch was entgegensetzen. Und da wir ja nun mal hier in Berlin sind und auch viele von uns deutsche weiße Kartoffeln, haben wir gedacht, bedienen wir uns doch mal dem kulturellen Erbe, was wir so mitbringen. Und wir spielen ein christlich-fundamentalistisches Land, in dem das quasi angegriffen wird, in dem auch, weil wir ja hier in Berlin sind, natürlich Techno ein Thema ist und in dem auch natürlich Zivilbevölkerung ein Thema ist, aber auch dieser Glaube eben. Und wir sind wirklich dann in diesen 4 Tagen dabei mit lokalen Menschen, die hier lokale Angestellte dann auch spielen, mit den Menschen wirklich in Beziehung zu gehen und denen hier wirklich ein Szenario zu präsentieren, das natürlich, wenn man das so erzählt, auch ein Augenzwinkern hat, ein bisschen witzig ist, wenn dann hier noch eine Nonne plötzlich auftaucht und ein Mönch und eine christliche Influencerin. Also wir bedienen uns da natürlich sehr humoristischen Akzenten, aber das ist tatsächlich ein Training, in dem wir unfassbar viel Awareness, und das ist ja Teil des Namens, Awareness oder Ideen schaffen, was in einem Einsatz eigentlich passieren könnte, wo die Gefahren liegen und wo auch die persönlichen Grenzen sind. Und unser Hauptthema in jedem Heat ist Gruppendynamik. Wir schaffen es immer, diese Menschen dazu zu bringen, so gestresst zu sein und dann noch miteinander quasi sich organisieren zu müssen, dass auf jeden Fall alle Menschen danach wissen, wo ist meine Grenze, wenn ich mit 20 Leuten in einem Raum arbeiten, schlafen, beschossen werde, in Anführungszeichen. Wir schießen nicht wirklich auf die Leute. Wir haben aber immer so Momente, wo natürlich auch evakuiert werden muss, wo es geschältert werden muss. Also wir bringen die wirklich in eine Situation, die unfassbar anstrengend ist, in dem wenig geschlafen wird, wenig gegessen und unheimlich viel gearbeitet, organisiert und kommuniziert werden muss. Sich gestritten wird, sich wieder vertragen wird oder auch nicht. Und das sind so die Dinge, die wir wirklich sehr, sehr intensiv hervorrufen können, indem wir uns diesem Lab-Element bedienen.
Okay. Ich finde, also ne, irgendwie hat das humoristische Elemente natürlich, aber ehrlich gesagt, also so, ich meine, christlicher Fundamentalismus, so weit sind wir davon jetzt in manchen Ländern auch nicht weg. Und ich habe so an Handmaid's Tale gedacht. Ne? Also das ist ja vom Prinzip her das Szenario. Ja, spannend. Und diese Trainings, kann man, also wer macht die? Also kann die jeder machen? Ist das was ihr quasi, ich sag mal, exklusiv für die Leute macht, die in eure Einsätze fahren, um sie darauf vorzubereiten? Oder wer, was ist das?
Unsere Einsatzkräfte sind absolut eingeladen, quasi an diesem Training teilzunehmen. Wir bieten das Training dann für Medizinerinnen und für Tech-Logs, also technisch-logistische Einsatzkräfte an. Und dementsprechend bespielen wir das Szenario auch. Ne? Also es muss dann eine Infrastruktur geschaffen werden. Dafür brauchen wir Tech-Logs. Es wird ein Trauma-Stabilization-Point, also eine Art Emergency Room aufgebaut und dann ja auch bespielt. Das heißt, wir brauchen medizinisches Personal, das auch weiß, wie kann ich Notfall versorgen, wie kann ich beatmen. Also wir haben auch Puppen dann dafür, die beatmet werden können, die intubiert werden können, die den Infusionen gelegt werden können. Aber wir haben auch immer unheimlich viele Statistinnen, die dann alle 2 Monate sich freuen, dass sie wieder als Volunteers hier unterstützen können. Das ist auch sehr schön, macht auch sehr viel Spaß. Und gleichzeitig haben wir aber auch immer Journalistinnen mit dabei. Die kommen dann, ne, die kommen über andere Förderungen. Die müssen sich quasi selber kümmern. Also Menschen, die quasi von extern kommen, müssen leider für das Heat bezahlen, weil wir das natürlich nicht über die Gelder, die wir dafür zur Verfügung gestellt bekommen haben, auch für Externe anbieten können. Aber wir laden auch immer gern Externe ein. Und das mit den Journalistinnen macht so ein besonderes Flair in diesem Training, weil die gehen ja mit einem humanitären Auftrag in den Einsatz, aber haben ja eine ganz andere Idee. Und das ist natürlich auch etwas, was wir unheimlich gut bespielen können. Ne? Also Mediensensibilität, Sicherheitsaspekte, ne? Weil die wollen berichten, die wollen Fotos und unsere Einsatzkräfte wollen Sicherheit und möglichst auch inkognito quasi diesen Einsatz durchleben.
Da sprichst du ein spannendes Thema an mit den Journalisten. Das war tatsächlich vorhin mein Gedanke auch schon, wir haben ja auch schon ein paar Mal so drüber gesprochen, gerade Gaza ist ja ein Thema, also gerade auch Berlin, ne? Aber auch sonst, darüber spaltet sich ja die Welt. Meine letzte Podcast-Folge, kleiner Hinweis hier, die ist super spannend, hört sie euch gerne an mit Volker Thundorf. Die ist über Desinformation und wie gerade in Krisen, wenn man nicht weiß, was los ist, aber dann so sich Desinformation ausbreitet, das bringt ja gerade Einsatzkräfte echt auch in Gefahren. Ja. Ist das was ihr vor Ort erlebt, womit ihr euch als Organisation beschäftigt und mitbekommt?
Also tatsächlich sagen wir zu unserem Einsatz in Gaza, dass wir da auch überall zwischen den Fronten stehen und standen und dass sich das natürlich auch extrem auf unsere Berichterstattung beziehungsweise auf die Kommentarspalten unserer Berichterstattung ausgewirkt hat. Und dort haben wir auf jeden Fall massive Desinformation in den Kommentaren. Also da kann ja jeder Mensch reinschreiben und dementsprechend stehen da manchmal Dinge drin, die sind unfassbar. Wir versuchen das natürlich ein Stück weit zu moderieren. Wir versuchen mit unseren Einsatzkräften, die ja international sind, wo auch sehr unterschiedliche Meinungen zu dem Thema natürlich auch vorhanden sind. Wir versuchen wirklich mit den Einsatzkräften das auch zu besprechen, dass gewisse Informationen auch einfach gefährlich sind. Also, dass du deinen Social-Media-Account vielleicht in Gaza nicht bespielst. Das kannst du machen, wenn du zurück bist aus Gaza. Ne? Du musst wirklich schauen. Also, wir müssen wirklich in den Briefings, in den Media-Briefings mit unseren Einsatzkräften sowas besprechen und teilweise mit denen auch mal die Social-Media-Accounts, die persönlichen, durchgehen. Einfach, um zu schauen, dass gewisse Sachen nicht potenziell unseren Einsatz gefährden. Und das ist so ein bisschen das, wo wir, ja, was so unsere Aufgabe ist. Desinformation an sich können wir insoweit quasi etwas entgegensetzen, dass wir an die richtigen Stellen Informationen vom Infield, quasi von vor Ort, an die richtigen Stellen weitertragen. Wir können dokumentieren, um ne, mögliche Kriegsverbrechen vielleicht auch zukünftig mit aufzuklären. Aber das ist das, was wir können und das ist das, wo wir so ein bisschen mit diesem Thema Desinformation natürlich auch in Kontakt kommen. Aber wir sind jetzt nicht aktiv dabei oder gehört nicht aktiv zu unseren Aufgaben, dem etwas entgegenzubringen. Das schaffen wir natürlich auch von Kapazitäten her gar nicht.
Und seid ihr eigentlich Also was ja MSF zum Beispiel oder auch das Deutsche Rote Kreuz, auch das Internationale Kreuz ja auszeichnet, was sie ja auch sehr stolz sind und auch so ein bisschen vor sich hertragen, ist ja diese Neutralität gegenüber was auch immer, ne? Weil ja nur du wirklich humanitäre Hilfe leisten kannst. Ja. Ihr seid ja jetzt ja politisch relativ eindeutig, sehr weit links, oder was heißt sehr weit, ne? Also links ausgerichtet.
Ja.
Wie ist es in Einsätzen? Also weil funktioniert das? Oder seid ihr quasi formell da, also ihr seid, also seid natürlich neutral oder auch Ukraine, ne? Also ich meine, es gibt ja, ich sag mal aus der, also meine persönliche Meinung, es gibt einen Aggressor und es gibt ein Opfer. So. Und ihr seid auf der Seite des Opfers, aber wenn da jetzt russische Soldaten verletzt sind, gehe ich jetzt einfach davon aus, die würdet ihr auch ins Krankenhaus bringen.
Wir halten uns da ganz streng an die humanitären Prinzipien. Also ne, genau dieses, nämlich ne, in dem Moment, wo ein Mensch verletzt ist, und das kann ja auch ein Soldat sein, aber in dem Moment muss er von uns versorgt werden. Ne? Das ist das humanitäre Prinzip. Du giltst als Zivilist, wenn du verletzt bist, auch als Soldat. Und dementsprechend halten wir uns da wirklich auch an diese Prinzipien. Was auch wiederum ein Stück weit dafür sorgt, dass gewisse Diskussionen, ne? Weil wir sind, wie du schon meintest, ne, hier sind viele Linke und auch in den Einsätzen sind Linke. Und ne, das rahmt natürlich so ein bisschen auch Diskussionen. Ne? Also wir haben quasi dadurch ganz gute Basis, auf der wir arbeiten können. Und diskutieren kann man dann ja auch außerhalb des Einsatzes wieder. Vor Ort haben wir ganz, ne, haben wir einen ganz klaren Auftrag und an den halten wir dann auch fest.
Alles klar. Ja, das also genau, anders kann es ja auch gar nicht gehen. Ja. Ne? Also genau. Okay, und was ich, also wie wir ja jetzt zusammengekommen sind, wir beiden, ist ja, dass wir zusammen auf dem Podium saßen bei der Republika und über was komplett anderes gesprochen haben. Das fand ich total spannend, weil wir haben dort über Community Resilience geredet und darüber, wie wir, ne, also wir leben in dieser Metakrise, Pandemie, Klimakrise, Demokratiekrise, Energiekrise und wir können das alles so weiterführen.
Es kriselt endlos.
Es kriselt, es wird auch perspektivisch einfach nicht besser werden. Und wir haben da darüber geredet, wie können wir uns eigentlich als Gesellschaft auch in Europa, in Deutschland schützen. Und das finde ich mega spannend an dem, was ihr macht. Und ich kenne auch niemanden anderen, der das auf die Art und Weise macht, zu sagen, okay, wir sind quasi an der Front im Krieg und wir übersetzen das, was wir da lernen, für die Bevölkerung hier vor Ort. Und was können wir da eigentlich mitnehmen? Ich habe das auch schon ein paar Mal von Menschen von Ärzte ohne Grenzen und auch vom Internationalen Roten Kreuz gehört, dieses, wenn wir, ne, ich arbeite vor allem im Bereich Klima, denn wenn wir so gucken auf so, Gott, es wird heiß und es wird jetzt alles schlimm und was machen wir in der Hitzekrise, dass diese Hilfsorganisationen Menschen sagen, also ne, die aus der humanitären Hilfe sagen so, ja, komm, wir können einfach jetzt mal von unserem hohen Ross runtersteigen und einfach lernen aus diesen Regionen. Und das finde ich mega cool, dass genau was ihr auch macht. Mhm. Ne? Ihr übersetzt es und macht also auch Projekte mit lokalen Communities hier in Europa. Also hier in Berlin auf jeden Fall, noch woanders in Europa oder erstmal Berlin?
Also wir hatten jetzt unseren allerersten, also wir machen ganz viel schon in dem Bereich. Wir haben ja zum Beispiel auch letzten Sommer diesen Soli-Prepping-Kongress an der TU hier in Berlin stattfinden. Also haben wir organisiert.
Darf ich da gleich mal reingrätschen?
Ja.
Findet der dieses Jahr eigentlich wieder statt? Und wenn ja, wann?
Nee, also der findet dieses Jahr nicht wieder statt. Das war so ein bisschen ja unser Auftakt, sich mal dem Thema zu nähern und wirklich viele AkteurInnen, die sich vielleicht gar nicht unter dem Begriff Soli-Prepping bis dato wiedergefunden haben, mal so ein bisschen zusammenzubringen. Und wir hatten dann unterschiedliche Panels mit ganz unterschiedlichen Menschen zu IT, was zu Extremwetter, aber auch zu Rechtsruck, zu Desinformation. Ne? Und hatten da wirklich so ein ganz breites Spektrum an Meinungen und Ideen. Und das war total spannend, mal zu verstehen, ne? Dieser Begriff Prepping, der ja so ne, wirklich sehr geframed ist durch so Rechte, Survival of the Fittest. Ne?
Genau, ich sehe da so ein Make America Great, sehr muskulös oder so noch Bier in der Hand, der sich so seinen eigenen Bunker gebaut hat.
Und vor seiner Konservenwurst. Und bei uns war so ein bisschen die Idee, mal zu schauen, was gibt es für solidarische Konzepte, was gibt es für Ideen und wie kann man mal so ein bisschen ne, das besprechbar machen. Und das ist so ein bisschen so unser Auftakt gewesen, sich dem Thema mal anzunähern. Und das trägt unheimlich Früchte, weil, ne, ich meine, man muss es ja nicht unbedingt Soli-Prepping nehmen, aber sich solidarisch vorbereiten. Also Soli-Preppen heißt ja am Ende, sich solidarisch vorbereiten. Ne? Aber wer ist denn schon miteinander vorbereitet? Ne? Es gibt die Nachbarschaftszentren, es gibt die Tafel, es gibt die Vereine. Und so ein bisschen mal sich das anzuschauen, zu überlegen, guck mal, ne, was gibt es für Strukturen und wie sind die eigentlich auch schon mal so ne, vorbereitet auf gewisse Dinge und wie kann dieses Wissen eigentlich auch vernetzt geteilt werden? Und das ist so ein bisschen, so sind wir da so ein bisschen rein und dann natürlich auch vor diesem Hintergrund, dass wir technisches Know-how und Menschen hier haben, die natürlich auch zu diesen ganzen Klimakatastrophenschutzgeschichten unheimlich viel technisches und praktisches Wissen haben. Und am Ende das mal zusammenzudenken und zu überlegen, ne, wie können wir eigentlich zivilen Katastrophenschutz, zivile Resilienz, wie kann man das eigentlich mal so ein bisschen größer denken und miteinander auch in Kontakt bringen. Ne? Nicht jede von uns möchte gerne mittwochabends beim Stammtisch der Freiwilligen Feuerwehr sein, aber vielleicht möchte man wissen, wie man einen Waldbrand löscht. Und das Wissen ist ja alles kein Hexenwerk, das kann ja jeder besoffen, ich komme vom Dorf, ich darf das sagen, das kann ja jeder besoffene Dude aus der Bushaltestelle, wenn er seit 6 Jahren bei der Freiwilligen Feuerwehr ist. So. Und das sind so ein bisschen die Ideen, wo wir sagen, ne, fangen wir doch mal an zu schauen. Ne, wir waren jetzt, ne, weil du es gerade gesagt hast, wir hatten jetzt einen ersten kleinen Pilot-Workshop zusammen mit Kreisler e.V. in der Wutzke-Allee, in dieser Einkaufspassage und haben dann mal so versucht, Nachbarschaftscommunity so ein bisschen zu aktivieren und die zusammenzubringen und mit denen zu überlegen, ne, was bedeutet Resilienz? Ne, was muss ich wissen? Was muss ich haben? Was muss ich lernen? Wie gehe ich mit NachbarInnen in Kontakt? Wie können wir uns vielleicht auch mal so im Alltag sowieso mal ein bisschen besser vernetzen, damit ich mal für Oma Erna auch ein paar Einkäufe mitbringe? Oder wie schaffe ich das eigentlich auch mal über Ängste und Sorgen zu sprechen und dann auch zu merken, also ne, wir hatten natürlich auch Menschen dabei, die waren 1A gepreppt, aber alleine und hatten dann aber Interesse, auch mal jemanden zu erklären, was habe ich, ne, was macht denn, ne, was brauche ich eigentlich alles? Und so, ne, hat dann auch erklärt, wie so ein Kurbelradio funktioniert und alle waren ganz begeistert und haben so zugehört.
Ich habe jetzt auch eins seit neuestem.
Und das war einfach schön zu erleben, weil du viele Menschen ja auch abholen kannst, die de facto sonst in eine komische Richtung gehen. Ne? Weil oft ist natürlich auch Einsamkeit und Angst eine schöne Kombination, um von dem nächstbesten Reichsbürger oder Nazi abgegriffen zu werden. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was wir gerade versuchen, miteinander zu denken. Ne? Wie kann man Menschen unterschiedlichster Couleur, sagt man immer, ganz komischer Begriff. Wie kann man eigentlich, ne, weil die Ängste und Sorgen sind sehr ähnlich, aber der Umgang damit ist halt sehr unterschiedlich. Und wir sehen zum Beispiel gerade bei Menschen, die geflüchtet sind oder Menschen, die vielleicht auch andere Bedrohungen oder schon mehr Bedrohung durch den Rechtsdruck erfahren, wie sich Communities miteinander vorbereiten, ne? Wie Menschen, migrantische Menschen sich untereinander sogenannte Notfalllisten schreiben. Was muss ich alles in mein Notfallköfferchen packen? Ne? Wie kann ich mich schnell vernetzen, wenn hier irgendwie es doch schneller mit der AfD passiert, ne? Wie kann ich flüchten? Wo kann ich hin? Wie viel Bargeld sollte ich bei mir tragen? Das sind alles Dinge, die passieren. Also Menschen bereiten sich vor, je nachdem, wie hoch die Bedrohungslage ist. Menschen mit Diabetes bereiten sich innerlich auch schon mal ganz anders vor mit der Idee, wie kann ich meine Medikamente kühlen? Ja. Ne? Wie das Thema Hitzeschutz. Ne? Ich glaube, je betroffener du bist von potenziellen Krisen oder Krisen, die schon irgendwie da sind, desto mehr bereitest du dich ja vor.
Ja, und es geht ja am Ende auch um dieses Thema, es gibt Menschen, die können sich halt nicht gut schützen. Ne? Und je mehr sich die Bevölkerungsgruppen schützen, die sich schützen können, umso eher sind auch staatliche Systeme entlastet, sodass man in Krisen- und Katastrophensituationen dann quasi die staatlichen Systeme auch für die Bevölkerungsgruppen oder für die Menschen nutzen kann, die eben, weil sie arm sind, weil sie die Sprache nicht sprechen, weil sie eine Behinderung haben, weil sie krank sind, was auch immer, da auch die Ressourcen für da sind. Ne? Kannst du mal ein Beispiel nennen, was man jetzt, was du sagst, okay, das ist was, das habt ihr an der Front gelernt und das könnten wir hier aber eigentlich auch irgendwie alle ganz gut wissen.
Also ich finde ein Beispiel total spannend. Also ne, gehen wir nochmal Nordirak oder gehen wir mal nach Rojava, wo zum Beispiel in jedem Dorf klar ist, welcher Mensch welche Blutgruppe hat. Ne, weil einfach natürlich bei schwerem Beschuss und knappen Blutreserven ist natürlich toll, wenn man weiß, welche Blutgruppen haben wir hier im Ort verteilt. Ne, und das sind so, also das ist jetzt krass. Ein tolles Beispiel, ja, ne, aber das macht ja total Sinn, weil wer kennt denn hier seine Blutgruppe? Und wer könnte denn im Zweifelsfall? Ne, und das sind, glaube ich, so Sachen. Neulich hatte jemand in einem Workshop die Idee, und die ist wahrscheinlich auch nicht ganz neu, ne? Aber sich auf die Briefkästen kleben, für was kannst du dich bei mir melden? Ne? Mit so kleinen Stickern. Hier bei mir kannst du, wenn dein Kühlschrank mal ausfällt, kannst du deine Sachen vorbeibringen. Ja. Ne? Oder wenn du mal Hilfe beim Einkaufen brauchst, kannst du dich bei mir melden. Oder, ne? Und ich meine, das sind ja so, ne? Und jetzt ne? Diese Blutgruppen, ne? Das ist ja so übertragbar. Du kannst ja ganz viele Informationen an den Briefkästen haben. Du kannst mit deinen Nachbarn ins Gespräch kommen. Und ich glaube, das ist das, was wir in der Ukraine sehen, was wir im Sudan gibt es sogenannte Emergency Rooms. Das sind Grassroots, das ist Zivilbevölkerung, die überall im Sudan Emergency Rooms macht. Und in diesen Emergency Rooms sind selbstorganisierte Orte, wo es medizinische Versorgung gibt, wo es was zu essen gibt, wo es Bildung gibt, wo es Zugang zu Informationen gibt. Und das sind nicht staatlich organisiert. Die sind auch nicht besonders beliebt, weil sie natürlich, ne, die stehen da auch zwischen den Fronten im Bürgerkrieg. Aber die tun sich zusammen, die Menschen. Und die versuchen irgendwie dem Ganzen ganzen Schrecken was entgegenzusetzen. Und das sind die Dinge, wo ich, da kriege ich Gänsehaut, wenn ich drüber rede. Mhm. Weil das ist doch das, wo wir mal hinschauen müssen und wo wir auch hier in Deutschland genug, hier sind so viele Menschen, die aus schlimmsten Kriegen und Krisen geflüchtet sind, die so unsichtbar gemacht werden, die in die Heime gesteckt werden und dort auf ihre Abschiebung warten müssen. Und das sind aber de facto die Menschen, die zum Beispiel im Strom, beim Stromausfall in Steglitz sofort organisiert haben und sofort solidarisch waren, ne? Die ganz, ganz schnell Unterstützung aufgebaut haben, weil sie das ja kennen. Die bringen ja unheimlich viel Wissen mit. Natürlich schlimm, warum sie dieses Wissen haben, aber warum schützen wir nicht diese Menschen und nehmen sie auch in dem wahr, was sie an Unterstützung leisten können und wollen? Und warum lernen wir nicht von den Menschen, die de facto ganz andere Erfahrungen schon mitbringen?
Ich finde das einen ganz wichtigen Punkt, den du gerade gesagt hast, nämlich sich zu trauen, rauszufinden, welche Ressourcen wir eigentlich haben und die dann auch zu nutzen. Mhm. Ne, weil wir reden oft über staatliche Strukturen, wir reden vielleicht noch über Hilfsorganisationen, aber wirklich zu sagen, so hey, wir sind richtig viele Leute und wir sind richtig viele Leute, die richtig viel können und richtig viel wissen. Und in dieser individualisierten Gesellschaft ist uns das halt total abhanden gekommen. Ja, also ich meine auch in Deutschland, also auch schon als ich aufgewachsen bin, in dem Dorf von meinen Großeltern, da kannte jeder jeden und Heinz hat halt dann, den hast halt angerufen, um zu reparieren. Und es mag möglicherweise auf vielen Dörfern in Deutschland immer noch so sein, aber ich finde diese Konzentration auf Community Resilience, wirklich zu sagen, hey, wie können wir uns schützen, ist auch eine Gelegenheit. Und ich wiederhole eigentlich nur, was du gesagt hast. Mhm. Eine Gelegenheit, Einsamkeit zu bekämpfen, auch Generationenkonflikte zu bekämpfen, aus unseren Bubbles rauszukommen und mehr miteinander ins Gespräch zu kommen und zu sehen, so ey, wir haben hier eigentlich das gleiche Ziel, nämlich alle sicher und gemeinsam und in Frieden und glücklich zu leben. Und das ist ja dann total demokratiestärkend. Mhm. Und das ist vielleicht abschließend noch ein Punkt, über den ich nochmal mit dir sprechen wollte. Wir haben es jetzt schon angedeutet ein paar Mal. Die AfD und nicht nur die AfD, auch wirklich rechtsextreme Gruppierungen bauen ja auch so gezielt Resilienznetzwerke auf in Deutschland im ländlichen Bereich. Also eine Sache, die ich gelesen habe, ist, dass sie gezielt so Gasthäuser ansprechen. Blaue Wirtshäuser. Und das ist natürlich, also ich sag mal, einerseits ist ja das Ziel das gleiche wie bei uns, aber wie schätzt du das ein? Ist das was, also sind wir da aus der, ich würde gar nicht mal sagen aus der linken Blase, aus der demokratischen Blase zu langsam? Ist das was, wo wir irgendwie mehr reingehen sollten? Was würdest du denken, was wäre eigentlich gut, was wir tun sollten?
Also wir sind viel zu langsam. Wir beschäftigen uns viel zu viel mit der eigenen Bubble. Also weil, ne, es gibt ja Konflikte innerhalb linker demokratischer Szenen, sage ich mal, die gerade so viel Kapazitäten auch fordern, dass nebenbei lustig die Demokratie abgebaut werden kann.
Gaza.
Ja, genau. Wir sind viel zu langsam und wir sind arrogant. Ich merke das bei mir ganz oft. Ich komme vom Dorf und sage immer, ich kann so mit jedem eigentlich reden. Gleichzeitig merke ich ja selber, dass ich auch gar keine Lust habe, mit allen zu reden. Und das ist auch in Ordnung, aber man muss sich halt auch mal überlegen, ne, wie kann man da mal so ein bisschen auch trotzdem in Kontakt gehen. Ich muss ja nicht mit Menschen befreundet sein, wenn ich mich mit ihnen organisiere. Aber es ist doch schön zu wissen, ne, wer wohnt neben mir, wer hat auch welches Material zu Hause liegen, wer hat welches Wissen zu Hause und wie können wir das zusammenbringen. Und das heißt nicht Plenum machen oder große Diskussionen führen, sondern einfach mal ganz, ganz praktisch werden miteinander.
Ja, weil in der Krise, in der echten Krise, ne, also wenn der Strom ausfällt und Bomben auf deine Stadt fallen, ja, um nochmal so auf das, wo ihr ja eigentlich herkommt, zurückzugehen, spielt es dann halt einfach nicht so eine große Rolle.
Und je mehr wir das quasi auch einfach vorbereiten, ne, also je mehr da auch vielleicht eine gewisse Verlässlichkeit miteinander erschaffen wird, desto besser sind wir ja dann auch aufgestellt. Wenn wir anfangen, in der Krise, also im Stromausfall anzufangen, noch Powerbanks aufzuladen, also ne, irgendwo, also das ist einfach, es ist zu spät, ne, oder ne, wenn der Strom ausgefallen ist und meine Diabetes-Medikamente nicht gekühlt sind und ich auch nicht weiß, wo ich damit hingehen soll und das THW auch noch nicht da. Also ne, das sind ja alles so Sachen, das können wir besser und das ging auch schon mal besser. Deutschland hat da natürlich auch nicht so eine krasse Geschichte wie Ukraine. Ukraine ist ja auch einfach ein zutiefst gebeuteltes Land und das auch schon vorm Zweiten Weltkrieg. Und dementsprechend nehmen wir natürlich wahr, dass die unheimlich schnell reagiert haben nach der Vollinvasion. Da wurde unheimlich geschaut, wie können wir Ressourcen gut verteilen. Da können alte Menschen Kinderbetreuung übernehmen, damit die Eltern irgendwie auch in irgendeiner Form etwas tun können, um sich zu schützen, ne? Oder um zu kochen oder um sich zu organisieren. Und das ist das, was wir in Deutschland nicht können.
Mein Eindruck ist, dass wir gerade versuchen, es zu lernen. Ja, das wäre irgendwie an sehr vielen Ecken wird darüber gesprochen. Ich denke, das ist auch einer der Gründe, warum ihr jetzt erfolgreich seid und sehr stark wächst gerade, weil das einfach was ist, was naja, in der Erkenntnis der Metakrise jetzt irgendwie ankommt. Ist auch der Grund, warum es diesen Podcast gibt, weil ich das Gefühl hatte, wir müssen häufiger über sowas auch mal reden. Ja. Abschließend würde ich gerne von dir wissen, das wollte ich jetzt von mehreren Gästen schon wissen, wenn du eine Sache empfehlen könntest, die alle unsere Hörerinnen jetzt tun, damit sie sich besser vorbereiten. Was sollte das sein?
Hatte ich mir eigentlich ganz viel schon zu überlegt. Jetzt ist es natürlich so ein bisschen weggeflupscht, weil ich schon so viel geredet habe, also schon so viel dazu gesagt habe. Nein, aber ich glaube, eine Sache, die ich total empfehlen kann, ist, tauscht euch aus. Ne? Also das ist das, was mir gerade so auffällt. Das ist so schön szeneübergreifend. Es gibt Ängste und Sorgen und Menschen reagieren da ganz unterschiedlich drauf. Aber es gibt total den Moment, miteinander ins Gespräch zu kommen und zu merken, ne, wir kommen aus ganz verschiedenen Ecken, aber die Sorgen sind sehr ähnlich. Und auf einmal geht man ganz anders in Kontakt miteinander. Und ich glaube, das macht wirklich einfach total Sinn. Sagt öfter mal den Menschen, die in der U-Bahn euch nach Geld fragen, sagt wenigstens mal Hallo. Seid einfach mal so ein bisschen menschlicher. Ne? Also das sind einfach so Sachen, wo ich glaube, wir müssen jetzt ganz, ganz massiv mehr in Kontakt miteinander gehen. Wir müssen Gespräche führen. Wir müssen mal zuhören. Wir müssen mal überlegen, warum reagieren Menschen gerade so. Und also das sind, glaube ich, diese Sachen, wo ich so merke, das ist mir gerade so wichtig. Und da gebe ich mir gerade so besonders Mühe, so viele Menschen wie möglich wahrzunehmen und in Kontakt zu gehen.
Das war ein sehr schönes Schlusswort, liebe Annalea. Tausend Dank, das fand ich sehr inspirierend und ich bin weiterhin ein großer Fan von Cardus. Vielleicht zum Abschied hier nochmal, wir werden euch natürlich den Link zur Website von Cardus in die Shownotes packen. Cardus ist projektfinanziert zum größten Teil, aber ihr dürft natürlich auch spenden.
Genau, also spenden geht es gerade für, also ne, unsere Einsätze sind natürlich vom Auswärtigen Amt mitfinanziert, aber den ganzen Climate Emergency Response und Resilience Part, das ist so das, was wir jetzt gerade aus dem Boden stemmen.
Ja, und es ist, ich kann es euch nur sagen, ich bin ja hier vor Ort, es ist ein abgefahrener Ort. Bis auf die S-Bahn, das ist ein bisschen lustig, die jetzt gerade hier wieder über mich rüberfährt. Gibt dem Ganzen aber ein schönes Berlin-Gefühl, finde ich. Wirklich, tausend Dank, Annalea, das war wie immer spannend. Ich melde mich jetzt nochmal zurück am Ende der Folge, das ist ein bisschen ungewöhnlich, habe ich noch nie gemacht. Aber ich möchte euch noch was berichten, was passiert ist, nachdem ich mit Annalea gesprochen habe. Und zwar hat sie ja von diesen Heat Trainings, also Hostile Environment Action Training oder sowas. Und heißt das genau übersetzt. Und zufällig war einfach in der Woche, nachdem wir die Aufnahme gemacht haben, eins. Und sie hat mich eingeladen, da als Komparsin mit teilzunehmen beim Massenanfall von Verletzten und wirklich mal mitzuerleben, wie Cardus diese Trainings macht. Und am Anfang habe ich noch gedacht, ja, das finde ich eigentlich spannend. Vielleicht mache ich das auch mal als Teilnehmerin. Das war aber wirklich total verrückt und für mich eine interessante Erfahrung, wie diese Organisation wirklich Menschen mehrere Tage in ein Szenario steckt. Und das Szenario ist vom Prinzip her der Gottesstaat, der christliche Gottesstaat Deutschland und Berlin. Und dort ist dann Cardus quasi wirklich in der Kriegsregion tätig. Und wir haben da den Massenanfall von Verletzten gespielt und dargestellt. Und was ich wirklich bemerkenswert fand, ist, dass die ein großartiges Medical-Team haben, bei dem ich dann auch kurz eingesprungen bin, die sich sehr genau überlegen, was sind eigentlich die medizinischen Fälle, die dann in so einem Szenario wirklich auftauchen. Und die haben da auch so selbstgebaute, ja, wirklich schwerste Verletzungen, die man sich da aufkleben kann. Und wirklich, das ist sehr realistisch und hat mich mal davon abgesehen, dass es natürlich als Komparsin in so einer Situation eine spannende Erfahrung ist, schon auch nochmal sehr ins Denken gebracht. Ja, wie viel krasser einfach die Situation ist, ja, wenn man dann wirklich im Krieg an der Front ist. Also wir haben dann einen Drohnenangriff mit vielen Verletzten dargestellt. Und ja, also in was für einer Ausnahmesituation sich dann die Teilnehmenden, und in dem Fall ja wirklich, also wenn man wirklich in so einer Situation ist, ist ja kaum vorstellbar. Das zweite Szenario, das wir dann trainiert haben, war Evakuierung aus dem Keller. Und wir haben dann mit so einer Nebelmaschine wirklich den Keller komplett zugenebelt und es gab dann auch Lautsprecher, ich habe nichts gesehen da unten. Und es gab dann Lautsprecher, die War Ambience gespielt haben. Das heißt, mein Mann hat dann wirklich quasi Bombeneinschläge und so weiter gehört. Und obwohl ich ja wusste, dass ich nicht in so einem Szenario bin, war das so lebensecht, dass ich in der halben Stunde, in der ich da im Keller saß und gewartet habe, dass ich jetzt quasi evakuiert werde, ja, auch wirklich dachte, ich finde das jetzt hier gerade schon beklemmt. Und hat mir einfach nochmal klar gemacht, was Cardus eigentlich für eine gute Organisation ist, dass sie das in dem Ausmaß hier wirklich trainieren in Berlin und gleichzeitig auch, was für ein Glück wir eigentlich haben und wie privilegiert wir eigentlich sind. Dass wir umso mehr irgendwie schauen müssen, ja, dass wir in den Regionen helfen und gleichzeitig schauen, dass wir uns selber einfach so gut wie möglich vorbereiten und nie vergessen, dass die Situation, in der wir sind, ein großes Privileg ist. Ja, das vielleicht nochmal als Nachgang. Auch als Freiwillige an diesen Trainings kann man bei CADUS quasi mithelfen und teilnehmen. Da werden Freiwillige immer gern gesehen und gesucht. Meldet euch einfach bei CADUS, wenn ihr daran Interesse habt. In den Shownotes, wie gesagt, der Link zur Website, auch eine E-Mail. Und wenn ihr an CADUS Geld spenden wollt, damit die das einfach besser und noch mehr umsetzen können, dann gerne auch das dort machen. Beim nächsten Mal geht es um ein komplett anderes, aber auch extrem spannendes Thema. Und zwar habe ich zwei Wissenschaftler zu Gast, die an der Universität des Saarlandes forschen an Klimaanpassung oder an Anpassung bei Leistungssportlern. Und wir werden die Frage diskutieren, ob sich Männer und Frauen unterschiedlich an Hitze anpassen können und was das mit dem Hormonhaushalt zu tun hat und ob man eigentlich Studien anders durchführen müsste oder sich als Frau anders auf Hitzeereignisse vorbereiten müsste als ja, männliche Person. Das wird sicher spannend und kontrovers. Damit sind wir für heute fertig. Wenn ihr euch das gefallen habt, dann freue ich mich sehr gern, wenn ihr diesem Podcast 5 Sterne gebt, auf welcher Plattform auch immer, und was Nettes kommentiert und meldet euch sehr gerne auch mit Fragen oder Rückmeldungen zu dieser Folge bei mir. Ich freue mich da immer auch über Austausch dazu. Dann danke nochmal, liebe Annalea.
Ich danke dir.
Und bis bald. Tschüss.
Tschüss.